Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auch meinerseits noch einmal ein herzliches Willkommen an diesem Abend. Schön, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und hierher gekommen seid. Wir wollen miteinander weiter über das Thema nachdenken, Gott erleben. Christsein, unser Glaube im Alltag, wie ist das? Vielleicht habt ihr auch schon manchmal so eine Annonce gesehen oder davon gehört, suchen jungen, dynamischen Mitarbeiter bis 25 Jahre mit reichlicher Berufserfahrung. Wie das gehen soll, weiß man nicht, aber man sucht Menschen mit großer Berufserfahrung. Ja, erfahrene Mitarbeiter, Menschen mit Lebenserfahrungen sind gefragt. Und wir fragen an diesem Abend einmal nach der Verbindung von Glaube und Erfahrung. Wir fragen, wie kann ich Gott erleben? Wie stehen Glaube und Erfahrung, das, was wir aufgrund unseres Glaubens, ja, was wir glauben, wie können wir das erfahren? Was erleben wir dabei? Ich beginne mit Vorbemerkungen. Unsere Zeit ist bestimmt von einer Sehnsucht nach Erfahrungen. Man möchte etwas erleben. Nur das ist wahr, echt, wirklich, was ich erfahren oder besser sinnlich noch erleben lässt. Ich möchte etwas fühlen, ich möchte etwas spüren. Und das, was so der Zeitgeist uns eingibt und was unsere Zeitgenossen so erleben, das wird auch zum Kriterium unseres Glaubens. Also allein der Wortglaube, allein ein Vertrauen in das Wort der Heiligen Schrift, das reicht heute scheinbar nicht mehr aus. Ich möchte von diesem Gott etwas erfahren, etwas spüren, nur dann ist das allzu echt. Gott so hautnah erleben. Solche modernen Erfahrungen, ich nenne es nur mal als Beispiele, solche Erfahrungen werden zum Beispiel in der modernen Lobpreiskultur gesucht. Man möchte dort etwas ganz Besonderes spüren und erleben, muss man einfach mal so sehen. Gott ist mir besonders nahe, wenn ich so diese warmen Anbetungslieder singe. Ihn immer und immer wieder mit wiederholenden Harmonien also anbete. Da soll mein Herz aufgehen. Da soll ich etwas erleben und spüren. Oder ich möchte Gott endlich so ganz persönlich erleben durch ganz besondere und möglichst spektakuläre Geistesgaben. Und man wünscht sich dann, in anderen Sprachen reden zu können. Oder man möchte Gott erfahren in spektakulären Heilungsgottesdiensten. Da geht was los, da sieht man etwas, da spürt man etwas von der Kraft Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Erlebniskultur braucht immer wieder den besonderen Kick. Und in der frommen Erlebniskultur ist es oft nicht anders. Es muss immer noch eins draufgesetzt werden. Dann kommen Menschen und sagen, lies einfach deine Bibel, vertrau dem Wort Gottes. Dort findest du Gott, dort kommst du Gott und Jesus auf die Spur. Wir leben in einer Zeit, wo die Sehnsucht nach Gottes Erfahrung, Gott erleben, sehr groß ist. Ich will mal so sagen, einerseits ist das auch etwas sehr Positives, weil Menschen es ernst machen wollen mit Gott. Die sagen, ich möchte das wirklich mit Gott erleben und erfahren. Gott soll für mich nicht nur so eine theoretische Größe im Jenseits meines Lebens sein. Nein, ich will mit seiner Wirklichkeit in meinem Leben, in meinem Alltag, heute und hier rechnen. Ich möchte das einfach irgendwie erleben. Also ich möchte es auch sehr positiv mitbewerten. Aber andererseits ist es schwierig. Denn dort, wo ich meine, ich könnte Gott also durch bestimmte Situationen, die ich herbeiführe, durch eine bestimmte Atmosphäre, die ich schaffe, dass ich ihn dann erleben kann. Das bedeutet ja, ich könnte mir Gott jederzeit verfügbar machen. Und hier sehe ich ein Problem. Wir können uns Gott nicht jederzeit verfügbar machen. Wir können ihn nicht erleben wie ein Event in einem Erlebnispark. Man hat die entsprechende Eintrittskarte gelöst und nun kann man Gott erleben. So funktioniert es nicht. Und ist Gott mir denn nur nahe, wenn ich ihn fühle? Beim Singen bestimmter Lieder oder beim Praktizieren besonderer Geistesgaben? Ist denn mir Gott nur da nahe? Und wenn ich nun gar nichts fühle von seiner Macht, wenn nun mein Alltag, ich sage es mal so, einfach so dahin plätschert, ja, ich weiß, ich vertraue Gott, ich habe den Tag mit ihm begonnen, vertraue darauf, dass er mich führt und leitet, aber ich habe da keine großen Events mitten in meinem Alltag. Ist er denn da nicht da, wenn ich auch gleich nicht spüre, fühle von seiner Macht? Er führt doch trotzdem durch den Tag, durch mein Leben bis zum Ziel hin. Was ist denn, wenn ich niedergedrückt und traurig bin, wenn ich einfach kaputt bin? Ist Gott mir dann weniger nahe? Ist nur das warme, schöne Gefühl, das mich vielleicht überwältigt, wenn ich besondere Lieder singe und immer wieder singe, ist mir nur dann Gott nahe? Ist das Zeichen seiner Anwesenheit? Und wenn ich das nicht habe, scheint Gott nicht da zu sein. Und kann ich mir vielleicht auch sogar etwas einreden und vormachen? Gott wäre mir in bestimmten Situationen, bei einer bestimmten Atmosphäre, die geschaffen wird, besonders nahe. Wie ist das eigentlich mit denen, die zerbrochenen Herzen sind? Sagt Gott nicht, denen bin ich besonders nahe? Die so auf dem Zahnfleisch kriechen, die nicht wissen, wie sie den Tag wieder überstehen sollen und über die Runden bringen sollen, die einfach zugeschüttet sind mit Arbeit, mit Verantwortung und nicht wissen, wie sie alles schaffen sollen. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und kann es sogar sein, dass vielleicht die, die so ganz lauthals schreien, wie es in Jeremia 7 heißt, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, also hier ist Gott. Und am Ende haben sie gar nicht gemerkt, dass Gott sich schon lange zurückgezogen hat. Dass er gar nicht mehr für sie so verfügbar war, weil sich da etwas zwischen Mensch und Gott geschoben hat. Also wir merken vielleicht, wie spannend doch auch dieses Thema ist, gerade in unserer Zeit mit diesem Charakter der Erlebniskultur, dass wir als Christen aufpassen müssen, dass wir unseren Glauben jetzt nicht nur verlagern auf das, was ich erlebt habe und davon sozusagen auch ableite, dann habe ich den richtigen Glauben. Ein erster Punkt dazu, der Begriff Erfahrung. Das Wort Erfahrung hat Hochkonjunktur. Wir reden von der Welt und der Wirklichkeitserfahrung, von Lebenserfahrung, von Gotteserfahrung, von Glaubens- und auch von Selbsterfahrung. Im 19. Jahrhundert wurde sogar in der Theologie der Begriff Erfahrungstheologie geprägt. Ist schon ein interessantes Wortgetüm, Erfahrungstheologie. Eine Theologie, welche die Gewissheit um die christlichen Wahrheiten ausschließlich und völlig von religiösen Erfahrungen abhängig macht. Also nur das, was ich selber erfahren habe, lasse ich am Ende dann gelten. Kann das aufgehen mit unserem christlichen Glauben? Dass sozusagen nur das abgedeckt ist, auch an christlicher Wahrheit, was ich selber erfahren habe. Merkt ihr, wie klein unser Glaube werden würde, wenn es denn so sei, dass der Glaube dann nur für uns wirklich vorhanden ist und da ist und hilfreich, wenn er mit meinen Erfahrungen abgedeckt ist? Nein. Unser Glaube ist viel größer, als unsere religiösen Erfahrungen reichen. Und das ist gut so. Man hört heute Begriffe wie Transzendenzerfahrungen, also übernatürliche Erfahrungen, Erfahrung des Heiligen Geistes oder ähnliche Begriffe werden heute so geprägt. Es hat den Anschein, als gehöre sozusagen das Wort der Erfahrung, ich habe es erfahren, zum Markenzeichen des modernen Denkens und Redens. Ich muss es selber erfahren haben, dann ist es gültig. Das abstrakte Hauptwort Erfahrung meint ja ein Wissen, eine Erkenntnis, eine Urteilsfähigkeit erwerben. Erfahrung entsteht durch Speichern von Erlebtem und Erlerntem. Wir alle leben im Grunde davon, dass sich vieles bei uns abgespeichert hat, von dem, was wir erlebt haben und von dem, was wir erfahren haben. Jeder kennt diese Erfahrung, die ein Kind irgendwann macht, wenn es doch an einen heißen Ofen greift. Das ist eine Erfahrung, die vergisst man nicht so schnell. Oh, ich hätte es doch nicht machen sollen. Also es ist zu heiß, dieses Objekt. Und so sammeln wir im Laufe des Lebens unsere Erfahrungen. Also ich mache Erfahrungen und ich bringe in Erfahrung. Der bildhafte Hintergrund für dieses Wort steckt ja im Wort fahren, Erfahrung fahren. Ursprünglich war damit jede Art der Fortbewegung gemeint. Man findet es noch in den alten Worten wie fahrendes Volk oder auf Fahrt gehen. Heute sagen wir, ich gehe auf Reisen. Auf Fahrt gehen. Und das ist dieser Charakter des Unterwegsseins. Und im Unterwegssein macht der Mensch dann Erfahrungen und bringt in Erfahrung. Jeder, wer schon auf irgendeiner Reise so unterwegs war, kommt mit bestimmten Erfahrungen zurück. Das liegt in diesem Wort selbst schon mit drin. Erfahren ist einer, der also sich selber durch Reisen auf den Weg gemacht hat und dann etwas in Erfahrung gebracht hat. Er hat Kenntnis gewonnen. Er ist sozusagen nicht mehr darauf angewiesen, dass ein anderer ihm erzählt, wie schön es auf Teneriffa ist. Ich war selber dort, ich habe es erfahren. Das geschieht dort, wo ich selber etwas erlebt habe. Selbst erfahren. Und damit ist man einen bestimmten Weg gegangen. Und im Begriff erfahren liegt also auch die Tendenz der Selbst- und Eigenständigkeit. Also ich muss mir es nicht mehr von jemand anderem sagen lassen, sondern ich weiß es jetzt selbst. Ich habe es ja erfahren. Wenn wir jetzt vom Glauben reden, dann merken wir auch an dieser Stelle, die Selbst- und Eigenständigkeit ist uns hier genommen. Warum? Weil ich nicht einfach den Glauben einsammeln kann wie ein Produkt im Supermarkt. Weil ich nicht einfach durchs religiöse Regal gehen kann und sagen, ach, hier ist auch noch eine Portion Glaube, die nehme ich mir mit. Nein, der Glaube ist sozusagen unserem Zugriff zunächst entnommen. Warum? Weil der Glaube ein Geschenk Gottes ist und zunächst nicht für uns verfügbar ist. Und dann wäre es vermessen zu sagen, das ist mein eigenes, das gehört mir. Aber eben nicht in diesem Sinne des Erzwingbaren und Verfügbaren. Ich kann mir also Glaube und Christ sein und damit auch Gott verfügbar machen. Glaube bleibt für mich zuallererst ein unverfügbares Geschenk. Man kann darüber reden und denken, wie man will, aber wenn es in der Bibel heißt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, dann ist damit nicht von vornherein gesagt, ein gewisses Klientel ist ausgeschlossen, die haben null Zugang. Sondern im Grunde weiß es Gott in seiner Allwissenheit, dass es viele geben wird, die das Geschenk des Glaubens gar nicht annehmen. Die es gar nicht annehmen wollen, die es prinzipiell ablehnen. Und dann muss ich nicht Gott einen Vorwurf machen, sondern liegt es in meiner Hand. Gott bietet mir es an, dieses Geschenk des Glaubens. Vertraut mir. Er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit, zum Glauben kommen. Aber dann gibt es eben so und so viele, die wollen das überhaupt nicht. Und dann sagt Gott, dann habt ihr dieses Geschenk auch nicht. Also es ist zunächst dieses unverfügbare Gottesgeschenk. Und deshalb kann ich auch nicht grundsätzlich über Gotteserfahrungen oder Gotteserlebnisse verfügen. So mit den Schnipsen und dann muss das auf einmal da sein und ich erlebe etwas Bestimmtes. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es nicht herbeiführen. Das griechische Wort, das für Erfahrung steht, empeiria, ist übrigens in der Bibel so nicht enthalten. Also man findet es dort nicht. Die Sache wird allerdings immer wieder in der Bibel angesprochen. Und zwar gibt es sehr vielfältige Aussagen über Erfahrung. Da lesen wir zum Beispiel, da begegnet Mose einem brennenden Dornbusch. Von einer hörbaren Stimme ist diese Erscheinung begleitet. Dort hätte er ja Gott gar nicht gesucht. Mose wäre ja nie auf den Gedanken gekommen, ich gehe mal in die Wüste und dort werde ich Gott erleben. Nein, dort zuallererst im Dornengestrüpp, dann überhaupt nicht. Dort nicht. Und auf einmal macht er dort eine Gotteserfahrung, die sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Oder da gibt es einen Elia. Er erfährt Gott in einem sanften Brausen. Hätte er nicht vielmehr mit einem Gott gerechnet im Sturm und im Feuer? Und da kommt Gott so auf ganz leisen Sohlen, wenn ich es mal sagen darf, kommt er an Elia und geht an Elia vorbei. Das ist ein Paulus, der durch einen Traum, durch eine Wegweisung geführt wird. Da erfährt er Gott. Also man könnte, wenn man die Bibel daraufhin einmal liest, die Palette fortsetzen, aber man merkt, wie individuell die Gottesbegegnungen und Gotteserlebnisse sind. Ein zweiter Gedanke. Glaube und Erfahrung. Glaube und Erfahrung. Wie kann das, was als Glaube verkündigt wird, in meinem Lebensvollzug aktualisiert, erfahrbar werden? Wir könnten bei dem Thema, ich habe es dann in dem untersten Wort mit drinstehen, das und herausnehmen und haben dann nicht Glaube und Erfahrung, sondern haben einfach Glaubenserfahrung. Es geht also um die Beziehung unseres tragenden Glaubens als Gottesgeschenk und dem wesentlichen Inhalt des Glaubens, wie erfahre ich das dann oder welche Erfahrungen mache ich dann? Und dabei geht es nicht um theoretisches Wissen, sondern um praktische Anwendung im Glauben. Und manch einer hat es im Gespräch ja schon auch erzählt und anderen bezeugt. Ich wüsste nicht, wie ich ohne meinen Glauben in schwierigen Situationen zurechtgekommen wäre. Das ist sozusagen dann das Erlebbare, das Erfahrbare, wo einer sagt, in dieser schlimmen Krankheitszeit, mit diesen Sorgen und Problemen behaftet, ich wüsste nicht, wie ich es hätte durchstehen sollen ohne meinen Glauben. Das erlebt der Einzelne. Aber was auch schwierig ist, wenn ich sozusagen mein Erlebnis auf andere projizieren will und sagen, und jetzt musst du das auch so erleben. Das geht nicht. Da erlebt jeder Gottes Führung anders. Wie viele geistliche Wahrheiten lernen und begreifen wir am Ende aber auch nur durch praktische Erfahrung? Auch wenn es um das Vertrauen, um den Glauben an Gott geht. Da muss uns Gott manchmal Wege führen, damit wir lernen, aha, das möchte Gott von mir. Beispiel Matthäus 14, die seeerprobten Jünger sind ohne Jesus auf dem See, fahrt ohne mich los. Übrigens, nebenbei hier steht das kleine Wort fahrt, ne? In Erfahrung bringen, fahrt ohne mich los. So die Anweisung Jesu. Das heißt, sie haben die vertraute Stimme ihres Herrn gehört. Aber die Erfahrung, jetzt ohne Jesus ins Boot zu steigen und loszufahren, was dann passieren kann, diese Erfahrung müssen sie erst noch machen. Und zwar im Unterwegssein. Man könnte sagen, sie müssen es erst erfahren, errudern. Und dann erleben sie, wie das ist, wenn Jesus nicht im Boot ist. Und dann bittet Petrus, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Jesus erfüllt also diese Bitte. Er will Petrus und den anderen Jüngern etwas zeigen, dass sie nur durch eine praktische Erfahrung begreifen können, ja was eigentlich? Ohne mich geht ihr unter. Ihr seid ohne mich verloren. Das hätten sie am sicheren Ufer nicht begriffen. Sie hätten auch diese Glaubenserfahrung nicht gemacht. Wisst ihr, und deshalb mutet uns Gott manchmal Wege zu, wo wir denken, oh, und das alles ohne Jesus. Er ist nicht mit dem Boot. Er scheint uns alleine loszuschicken auf manchen schweren Wegen. Warum? Damit wir genau das lernen und begreifen. Ohne Jesus geht das nicht. Und dann entsteht neu diese Sehnsucht und dieses Verlangen nach Jesu Nähe. Also schrittweise führt Jesus seine Jünger zu immer wieder neuen Erfahrungen, dass sie es lernen können, ihm zu vertrauen. Erfahrungstheologie ist Wegtheologie, so habe ich es mal mit angeschrieben. Erfahrungstheologie ist Wegtheologie. Im Unterwegssein lerne ich das. Martin Luther hat einmal gesagt, meine Theologie habe ich nicht gelernt auf einmal. Und ich glaube, das kann man gut auf den Glauben auch übertragen. Wir haben den Glauben, wie wir ihn jetzt vielleicht jeder persönlich erleben, auch in dem Glaubensstand, in dem wir stehen, nicht auf einmal gelernt. Christlicher Glaube erschließt sich uns nicht ein für alle Mal und dann haben wir es an den berühmten vier Zipfeln. Es bleibt ein Prozess. Es bleibt ein Werden und Wachsen auch im Glauben. Und wisst ihr, was es dann auch geben kann und was passieren kann? Dass es manchmal auch Rückfälle gibt. Wir werden morgen darüber sprechen bei dem Thema Glaube und Zweifel. Wir sind nicht ganz so frei davon. Wir können heute ganz sicher sein, ja, ich will Jesus vertrauen. Und morgen kann alles auf wackeligen Füßen stehen. Also die Erfahrung ist für unser Glaubensleben unverzichtbar. Das möchte ich einfach mal so behaupten. Und Gott schenkt uns auch Erfahrungen, damit unser Glaube gefestigt wird. Und das ist ein dritter Gedanke. Glaube und Erfahrung gehören zusammen. Also es ist eine für mich untrennbare, enge Verbindung von Glaube und Erfahrung. Wir lesen in 2. Mose 6, Vers 7 und auch an vielen anderen Stellen, ihr sollt erfahren. Andere Übersetzung, ihr sollt es erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann macht das Volk Israel unterschiedliche Erfahrungen. Gottes Volk wird dann im Unterwegssein, dieses Wort ist ja noch vor dem Auszug gesprochen, 2. Mose 6. Im Unterwegssein, auf dieser schwierigen Wegstrecke von Ägypten in das verheißene Land, aus dem Land der Sklaverei in das Land der Freiheit. In diesem Unterwegssein, auf diesen Wegen, sollen sie erstaunliche Gotteserfahrungen machen. Sie werden aber auch etwas anderes in Erfahrung bringen, nämlich ihre eigene Glaubenslosigkeit. Sie werden es selber erfahren, wohin es führt, wenn man gegen Gott rebelliert und gegen Gott angeht und murrt und schimpft. Sie werden das alles noch erfahren, ihre Glaubenslosigkeit, aber sie werden auch erfahren, wie sie gehalten sind. Sie erfahren Gott als den, der mit ihnen unterwegs ist, der sie nicht auf diesen Weg gerufen hat und dann sagt, nun müsst ihr schon mal sehen, wie ihr zurechtkommt. Ich habe euch den Startschuss gegeben, nun versucht mal ans Ziel zu kommen. Nein, es ist der mitgehende Gott. Neutestamentlich sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Immanuel, der Gott mit uns, der in Jesus mit uns unterwegs ist. Also das ist die Erfahrungen, die macht man unterwegs. Und da möchte ich drei Punkte sagen. Es gibt die Erfahrung des Hörens. Für Israel ist es ganz wichtig, das steht immer zuallererst. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das steht über allen Bekenntnissen. Höre Israel. Gottes Volk ist ein hörendes Volk. Und in ganz vielen Stellen macht auch Jesus das deutlich. Höre. Offenbarung zum Beispiel, die Sendschreiben an die Gemeinden. Wer Ohren hat, der höre. Ist schon gut, ne, dass Gott uns zwei Ohren gegeben hat. Das hat ja nicht nur mit der Brille was zu tun, dass die gut sitzt. Sondern die zwei Ohren haben ja auch die Bedeutung, dass wir wirklich gut hinhören sollen. Gut hinhören. Höre Israel, höre du Mensch. Oder wie Jesaja darum bittet oder es bekennt, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Dieses aufnehmende Ohr, wirklich auf Empfang eingestellt. Das ist die Erfahrung des Hörens. Und habt ihr das nicht auch schon erlebt? Ihr lest oder hört dann Gottes Wort und auf einmal geht etwas in euch auf, wird euch etwas bewusst. Ne? Glauben und erkennen, Glaube wissen, das war gestern unser Thema. Aber das geht nur übers Hören. Das ist die eine Schiene, oder? Die Erfahrung des Sehens. Ja, man kann auch sehen. Man kann auch sehen, wie wunderbar Gott führt. 5. Mose 3, Vers 21. Deine Augen haben gesehen, was der Herr, dein Gott, getan hat. Heute vor 30 Jahren. Kann man das nicht auch so ein Stück sehen, dieses Wunder Gottes, wo keiner im Grunde eine Erklärung hat, wie das möglich war? 1953 ist der Volksaufstand niedergeschlagen worden. 1968 bei den Tschechen niedergeschlagen worden. Aufstände werden niedergebügelt. Und dann vor 30 Jahren auf einmal schweigen die Waffen. Ihr werdet sehen, wie ich an euch handle. Und im Nachhinein können wir das nur so sagen, deine Augen haben gesehen, was der Herr, dein Gott, getan hat. Am Ende nicht ganz erklärbar, was da passiert ist. Aber die Mauern waren auf einmal durchlässig und offen. Die Erfahrung des Sehens. Bitte schau auch in deinem Leben immer wieder genau hin, wie Gott dich führt und was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Und es gibt sogar die Erfahrung des Fühlens. Ja, die gibt's. Lukas 24, Vers 39. Seht meine Hände an, so steht Jesus vor seinen Jüngern, und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht. Fühlt's und spürt's. So stehe ich vor euch, sagt Jesus. Und im 1. Johannesbrief lesen wir das bekannte Wort, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen und unsere Hände betastet haben, was wir gefühlt haben. Vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Also es gibt wirklich auch dieses Spüren und Fühlen. Und damit zeigt auch die Bibel, dass Gott uns anspricht nach Leib, Seele und Geist. Also man kann nicht einfach sagen, die gesamte Gefühlsebene unseres Menschseins ist im Glauben ausgeblendet. Nein, das ist es nicht. Ich habe nur eine Sorge, weil ich vorhin diese Lobpreiskultur angeschnitten habe, ich habe nur eine Sorge, dass eben auch die Gefühlsebene des Menschen sehr manipulierbar ist. Und dass auch da Dinge in unser Herz hineinkommen, die eigentlich nicht hineingehören. Und ihr müsst, ich sage es einfach nur so mit, ihr müsst sehr vorsichtig sein, auch hier auf dieser ganzen Schiene der Lobpreiskultur. Wir loben Gott, wir beten Gott an. Ihr habt genügend Lieder in eurem Gemeinschaftsbuch. Müsst ihr mal nachschauen, was da an Anbetungsliedern da ist. Aber es gibt so eine Musikart und einen Musikstil, wo man, denke ich, sehr bewusst auch manipulieren will. Und da habe ich selber was dagegen. Da habe ich etwas dagegen. Und möchte mich auf so eine Schiene nicht einlassen. Weil uns auch unsere Gefühle, gerade im Punkto Erleben, auch ganz schnell täuschen können. Und man denkt, Wunder aus, was jetzt losgeht. Und vergesst bitte auch eins nicht. Bei aller Verführbarkeit des Menschen, selbst der Teufel kann sich verstellen als ein Engel des Lichts. Er kann in wunderbar weisen Gewändern auftauchen. Er kann im Talar erscheinen und kann uns manches weismachen, was am Ende aber nur Verführung ist. Also wir können manches fühlen schon. Man kann, ja, ach, man hat manchmal von Gott so dieses Geschenk bekommen, dass man so richtig seine Nähe erfährt. Aber es gibt eben auch die anderen Zeiten, wo nichts zu spüren und zu fühlen ist von seiner Nähe. Also Glaube und Erfahrung, ich will es zunächst so sagen, sind aufeinander bezogen, ineinander verwoben und nicht voneinander zu trennen. Und das ist gut so. Und jetzt scheint es ja fast, als behaupte ich das Gegenteil, und das mache ich auch im vierten Punkt. Glaube und Erfahrung sind nicht identisch. Glaube und Erfahrung sind nicht identisch. Ich kann also diese eine Aussage, dass Glaube und Erfahrung untrennbar miteinander verbunden sind, nicht alleine im Raum stehen lassen. Neben den Aussagen der Heiligen Schrift, denen also durchaus eine sehr positive Beziehung von Glaube und Erfahrung zu entnehmen ist, tritt nämlich auch das Zeugnis der Bibel, das spricht von einem ja, leidvollen Verhältnis von Glaube und Erfahrung. Fast als ist es unvereinbar, Glaube und Erfahrung. Ich mache es dann noch deutlich. Paulus zum Beispiel, in einer Notlage hätte er gerne die Erfahrung der Heilung gemacht. Und ihm wird diese Erfahrung verweigert. Und er erhält allein als Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, du wirst jetzt die erhoffte, erbetene und ersehnte Erfahrung nicht machen. Das wird dir nicht gewährt. Aber eins garantiere ich dir, sagt Jesus. Meine Gnade, die genügt allemal. Auch wenn du jetzt scheinbar eine ganz andere Erfahrung machst. Und damit wird der Glaube und das Vertrauen auch bei Paulus nicht auf die Ebene der Erfahrung gestellt, sondern auf die Ebene der Gnade. Und das ist das, was allemal mehr hält und trägt als die Erfahrung. Nicht weniger deutlich ist auch die Zurechtweisung des zweifelnden Thomas, die er von seinem Herrn bekommt. Thomas möchte ja erst Erfahrung machen. Erst muss ich die Wunden der Nägel in seinen Händen sehen. Ich muss mit meinen Fingern sie anrühren, meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich keinesfalls. So der Thomas. Kann man ein bisschen verstehen. Also er will sich schon vergewissern, worauf er sich dann einlässt und ob das so stimmt. Und dann, Johannes 20, Vers 29, stellt Jesus die Reihenfolge um und korrigiert. Also der Thomas erst sehen und dann glauben. Und dann sagt Jesus plötzlich, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und das ist unsere Position und Situation bis heute. Jesus wusste ja ganz genau, was seine Jünger brauchen. Er wusste doch, dass er nicht mehr allzu lange unter ihnen sein wird. Also müssen sie dann lernen, wenn sie nicht sehen, wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen ist, doch zu glauben und zu vertrauen. Und das, liebe Brüder und Schwestern, ist die Geschichte der Gemeinde Jesu durch 2000 Jahre hindurch. Nicht sehen und doch glauben. Das ist unsere Position heute Abend. Der Sänger des 73. Psalms, der Asaf, er erlebt die bittere Not, dass scheinbar alles, was er erfährt, dem Glauben Huhn spricht. Er schaut sich die gottlose Bagage an, die Skrupellosen und sagt, und denen geht es so gut. Und ich schreie morgen schon zu Gott, aber da scheint niemand da zu sein. Da ist niemand da. Asaf in einer bitteren Not. Und dann, am Ende, bringt das zum Ausdruck. Dennoch bleibe ich stets an dir. Lieber Gott, mach mit mir, was du willst. Und wenn ich keine Erfahrung jetzt mit dir mache, los, kriegst du mich nicht. Dennoch bleibe ich stets an dir. Liebe Brüder und Schwestern, das ist dieses kühne Dennoch des Vertrauens. Da lässt sich einer nicht abwimmeln. Auch wenn scheinbar seine gegenwärtige Situation gegen alles spricht. Er hält an Gott fest. Der ganze Bereich der Anfechtung, von dem die Bibel ja in reichem Maße Zeugnis gibt, ist unter diesem Aspekt auch zu sehen, dass da oft ein Widerspruch zwischen Glaube und Erfahrung liegt. Dass der Glaube gerade es anders erlebt, als die Erfahrung es zeigt und deutlich macht. Paulus hat im 1. Korintherbrief ein bekanntes kritisches Wort gegen die Erfahrung geschrieben. 1. Korinther 8, Vers 1. Die Erkenntnis, schreibt er dort, man könnte auch von der Erfahrung reden, die Erfahrung, was macht sie? Sie bläht auf. Die Liebe aber, die baut auf. Korinth war ja eine Gemeinde mit sehr vielen reichen geistlichen Erfahrungen. Und zugleich ist diese Gemeinde für Paulus eine der problematischsten Gemeinden gewesen, mit denen er zu tun hatte. Lehre und Leben klafften dort ganz weit auseinander. Da gab es Stolz und Hochmut, da gab es Geringschätzung der Mindergeistbegabten. Also man hat da einfach aussortiert, wo man sagte, das ist ein richtiger Christ und das ist noch kein richtiger Christ. Und an der korinthischen Gemeinde wird mir das so deutlich, wohin es führt, wenn man die Erfahrung dem Glauben vorordnet. Also zuerst die Erfahrung und dann kommt der Glaube. Und das hat in dieser Gemeinde zu ganz viel Streit und Spaltungen geführt. Immer wieder wird der Versuch unternommen, mit den Mitteln der Erfahrung sozusagen auch die Glaubenswirklichkeit zu erschließen. Und das geht nicht. Denn die Glaubenswirklichkeit, um die es im christlichen Glauben geht, geht in unseren menschlichen Erfahrungen nicht auf. Also ich kann nie und nimmer hintreten und sagen, nur was ich erfahren habe, das ist sozusagen dann noch abgedeckt. Wir haben noch nie erfahren, was es heißt, in der Ewigkeit Gottes zu sein. Wir werden es ja auch nicht erfahren, versteht ihr? Das ist nicht mit unserer Erfahrung abzudecken. Da brauchen wir einzig und allein unser Vertrauen. Wir brauchen unseren Glauben. Und da kann ich sagen, also weil ich das noch nicht erfahren habe, wird es wahrscheinlich auch nicht so sein. Nein, der Glaube steht an erster Stelle. Und dann kommen Erfahrungen. Der Glaube bleibt also Erfahrungen vorgeordnet, ist der Grund der Erfahrung. Und die Erfahrungen kommen dann aus dem Glauben. Und dieses Verhältnis, liebe Geschwister, darf nie umgekehrt werden. Der Glaube ist also noch lange nicht an seinem Ende, wenn die Erfahrung ausbleibt. Der Glaube ist letzten Endes nicht abhängig von den Erfahrungen. Das kann man also an ganz vielen biblischen Beispielen auch sehen. Aber hält seine tragende Bedeutung gegen alle Erfahrungen. Denkt mal an den Abraham, als er Isaak seinen einzigen geliebten Sohn nehmen musste. Er sollte mit Isaak seine ganze Zukunft opfern. In dir, Abraham, sollen alle Völker gesegnet werden. Und auf einmal wird dieser Verheißungs- und Segensträger von Gott als Opfergabe, als Ganzopfer verlangt. Die Erfahrung, die hier Abraham gemacht hat, ist, wenn ich das mache, dann ist alles hin. Dann ist alles hin. Da steht die Erfahrung gegen den Glauben und der Abraham entschließt sich für den Glaubensweg und wird darin auch vorbildhaft. Also deshalb ist auch der Gegenstand unserer Verkündigung, immer der Glaube, nie unsere Erfahrung. Wir predigen nicht uns selbst, sagt Paulus, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei. Wir predigen nicht uns selbst. Und wir müssen aufpassen, auch als Verkündiger des Evangeliums, dass wir nicht uns selbst predigen. Es ist schön, wenn in einer Predigt auch Beispiele des persönlichen Lebens kommen, was man erfahren hat. Aber wenn das nur noch die Verkündigung wird, dann fehlt etwas. Dann fehlt das Entscheidende. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei. Die Grundlage unseres ewigen Heils hängt nicht an unseren Erfahrungen, sondern allein am Glauben. Und das, ich sage es nochmal, ist Gottes Geschenk. Und der Glaube ist das einzige Mittel der Errettung, nicht unsere Erfahrungen. Die Gewissheit des Glaubens gründet also nicht in der Erfahrung, sondern im Vertrauen auf Gottes Wort, auf seine Verheißung. Das ist das Verlässliche. Ich hatte schon angedeutet, unsere gesamte Gefühlswelt ist argen Schwankungen unterlegen. Und das wissen wir alle. Wir können himmelhoch jauchzen und dann zu Tode betrübt sein. Also in diesen beiden Extremen bewegt sich unsere gesamte Gefühlswelt. Und da wird manchmal stark Karussell gefahren, was unsere Gefühle anbelangt. Und deshalb bin ich so dankbar, dass mein Glaube verankert ist in Gottes Verheißungen und beständigen Wort Gottes. Dort liegt der Grund meines Glaubens. Die Glaubensgewissheit ist also nicht durch die Erfahrungen, sondern durch das Wort gegeben. Das ist für uns maßgebend. Und im Zweifel, trägt uns der Glaube und nicht die Erfahrungen. Und das müssen wir immer wieder lernen. Es steht geschrieben, du hast gesagt, Gott. Und auf diese Position kann ich mich zurückziehen, auch wenn die Turbulenzen in meinem Leben sehr groß sind. Glaube macht Erfahrung. Der Glaube macht Erfahrung, aber der Glaube bleibt Erfahrung immer vorgeordnet. Er macht zwar die Erfahrung, aber ist davon nicht abhängig. Allein der Glaube kommt aus dem gehörten Wort. Erfahrungen geschehen immer im Zusammenhang dann mit dem Wort. Dort wird uns diese Erfahrung geschenkt. Der Gegenstand unserer Verkündigung ist also der Glaube, ich hatte schon gesagt, nicht unsere Verkündigung, nicht unsere Erfahrung. Ich muss mal ganz schnell was... Also Glaube macht Erfahrungen, aber Erfahrungen machen keinen Glauben. Und hierzu hat auch Martin Luther wohl dann gesagt, man muss vom Fühlen abtreten und schlicht das Wort in die Ohren fassen und danach ins Herz schreiben und daran hängen. Ich werde morgen nochmal Luther zitieren an manchen Stellen, wenn es um den Zweifel geht. Hätte sich Luther allein auf seine Erfahrungen verlassen, ich weiß nicht, was aus diesem guten Mann geworden wäre, ob er das geworden wäre, was er geworden ist. Und da hat dieser Mann gelernt, ich muss also das Wort an die Ohren fassen, so hat er es formuliert, und danach ins Herz schreiben, ich muss mich an das Wort hängen. Und das ist dann dieser Glaube, dieser lebendige Glaube, diese verwegene Zuversicht, wo ich alles auf das eine setze, auf die Gnade von Jesus Christus. Und dass ich nicht mehr meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen am Ende traue und darauf baue, sondern auf seine Gnade. In der Orientierung am Wort Christi, da haben wir unser Glaubensfundament. Und deshalb, ich sage es nochmal, ist es so gut, dass wir auch solche Bibelabende haben. Oder dass ihr immer wieder als Gemeinde zusammenkommt, als Gemeinschaft, als Brüder und Schwestern und sagt, und wir wollen miteinander in der Bibel lesen. Wir wollen uns einzig und allein auf das Wort verlassen. Gott erleben, Glaube und Erfahrung. Auch hier ist der Glaube vorgeordnet als das tragende Fundament. Und ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder unser Leben auf diesen Grund bauen, weil es nichts Verlässlicheres gibt als das uns von Gott gegebene Wort. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, auch für viele gute Glaubenserfahrungen, die du uns geschenkt hast. Nein, das ist bei weitem nicht so, dass wir da überhaupt nichts erleben und nichts spüren auch von deiner Macht. Da gibt es schon diese großen Zeiten auch in unserem Leben, wo du uns so wunderbar geführt hast. Aber wir erleben auch die Tage und Zeiten, da vergeht ein Tag nach dem anderen und die ganz großen Aha-Erlebnisse scheinen auszubleiben. Und doch wissen wir gerade auch in solchen Zeiten, dass du uns führst und leitest und dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Schenke uns bitte immer wieder diesen langen Atem, dieses Durchhalten, dieses bei dir bleiben, auch wenn du uns Strecken führst, wo wir von deiner Macht nichts spüren. dass wir dir vertrauen, du führst uns ja trotzdem und dennoch ans Ziel, auch wenn eigene Erlebnisse ausbleiben. Bewahre uns auch davor, dass wir nur noch unseren Glauben von dem abhängig machen, was wir erleben und erfahren. Das, was du uns schenkst, worauf wir uns verlassen, woran wir glauben, ist viel größer als das, was wir je erleben und erfahren können. Und deshalb wollen wir unser Leben immer wieder getrost in deine Hand legen und uns deiner Gnade überlassen. Amen.